Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Ostschweiz heute mit diesen Themen. Der Streit zu Chur und die Beratungsstelle Adebar eskaliert. Der Bischof Huhnder will den Fall durch alle Gerichtsinstanzen ziehen. Der Kappelerhof Zebner Kappel ist am Ende. Toggenburg verliert sein wichtigstes Tagungszentrum. Schnee und Lawinen als Leidenschaft. Unser Sonntagsgast zeigt, was ihn an der kalten Pracht so fasziniert. Und im Regionalsport Kaufmann, Amann, Colonia. Drei Ostschweizer Schneesportler im Aufwind. Das Wetter morgen, es bleibt wechselhaft und kalt. Am Mikrofon Peter Draxler. Der Bischof von Chur, der Vitus Huhnder, zücht gegen das katholische Parlament vor Gericht. Grund für den Streit ist Beratungsstelle Adebar. Weil die auch Frauen bei Abtreibungen beratet, hat der Bischof eher einen jährlichen Beitrag von 15'000 Franken streichen. Das katholische Parlament hat aber deutlich Ja gesagt zu dem Beitrag. Darum zücht der Bischof den Fall jetzt vor die Rekurskommission der Kirche und gleichzeitig auch vor das Bündner Verwaltungsgericht. Ich habe vor der Sendung mit dem Mediensprecher vom Bischof, Giuseppe Grazia, geredet und ihn zuerst gefragt, wieso dass die Klage jetzt von zwei verschiedenen Stellen geprüft werden soll.
Es ist nicht klar von der Zuständigkeit her. Es gibt eigentlich keine gefestigte Rechtspraxis in so einem Fall. Also es ist nicht klar, ist jetzt zuständig die Rekurskommission der Landeskirche oder aber das Verwaltungsgericht im Kanton. Weil das nicht sehr deutlich ist, weil es noch keine Rechtspraxis gibt in dem Fall, weil das eine einmalige Geschichte ist im Grunde genommen, haben wir zur Sicherheit zweigleisig sind wir vorgegangen, dass man nicht kann, aus formalen Gründen kein Resultat bekommen. Also wir wollen ein Resultat und das ist die sicherste Variante im Moment.
Jetzt ist das Parlament eigentlich dem Bischof mal entgegengekommen und hat gesagt, das Geld von der katholischen Kirche würde nicht für diesen Zweck, also nicht für Abtreibungen, eingesetzt werden. Wieso bleibt es jetzt trotzdem bei dem kategorischen Nein?
Es gibt eine moralische Unvereinbarkeit einfach zwischen diesen zwei Bereichen, katholische Kirche und Abtreibung. Und es ist ganz klar, dass Adebar in der Abtreibung eine legitime Option sieht, letztlich eine Frauenrechtsfrage sieht. Also die Frau entscheidet über Leben und Tod. Und das ist eine Haltung, die Kirche niemals kann unterstützen kann. Und wir wollen in keiner Art und Weise verbunden sein mit dieser Organisation.
Jetzt hat aber das katholische Parlament mit einer erdrückenden Mehrheit, muss man sagen, ich glaube 64-5 Stimmen, hat sie den Beitrag beschlossen. Ist der Bischof denn jetzt ein schlechter Demokrat, wenn er jetzt da dagegen opponiert?
Das berührt im Grunde genommen die Grundsatzfrage, die wir wollen gerichtlich jetzt klären. Ist es zulässig in der Schweiz, dass ein demokratischer Entscheid der katholischen Kirche kann aufzwingen, dass sie einen Betrag irgendwo anzahlen in eine Sache, die ihrem Glauben fundamental widerspricht? Diese Frage berührt die Religionsfreiheit.
Jetzt ist ja Kirche eigentlich bekannt auch für das Versöhnliche, für die Versöhnung. Und man sieht, da sind zwei Lager, die sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Ist denn an einen Kompromiss oder an Gespräch gar nicht mehr zu denken, dass man sich da entschieden hat, vor Gericht zu ziehen?
Da geht es jetzt im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt nicht mehr um zwei verschiedene Lager, die jetzt miteinander das Gespräch suchen, sondern da geht es um eine rechtliche Klärung. Also wir wollen eine Grundsatzfrage beantwortet haben auf einer juristischen Ebene. Da geht es nicht mehr letztlich um Adebar oder um die Landeskirche Graubünden, sondern da geht es um das Verhältnis Staat-Religion und um das Verhältnis Religionsfreiheit und Behörde. Darum ist das für uns eine sehr wichtige Frage. Letztlich betrifft es viel mehr als der Fall. Es betrifft letztlich die Freiheit von der Kirchen in diesem Land.
Also kann man sagen, Sie wollen einen Grundsatzentscheid, Sie haben das gesagt, also der Bischof will das, er wird das auch durch alle Instanzen durchziehen bis zum Schluss.
Also wir sind natürlich froh, wenn das auf kantonaler Ebene geregelt werden kann, aber es ist ganz klar, wenn das nicht möglich ist, dann werden wir das weiterziehen ins Bundesgericht. Und wenn der auch nicht lange zu gern, notfalls vor dem Europäischen Gerichtshof, weil dort ist die Frage der Religionsfreiheit ganz klar geregelt.
Sagt Giuseppe Grazia, der Mediensprecher vom Bistum Chur. Das Hotel Kapplerhof Zebner Kappel ist zu. Betreiber haben die Bilanz deponiert. Grund sind sinkende Einnahmen und ein höherer Sanierungsbedarf. Wegen der Schliessung verlieren 22 Mitarbeitende ihre Stelle. Der Kapplerhof ist das wichtigste Tagungszentrum im Toggenburg. Der Arno Lampert bleibt weitere 4 Jahre lang Präsident der Gemeinde Wallmüsteier im Bündnerland. Seine Herausforderin hat heute nur knapp halb so viele Stimmen gemacht wie er. Das teilen die Gemeindebehörden mit. Die Leute vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF zu Davos überwachen den Schnee in den Alpen. Herausfinden, wie gross die Lawinengefahr ist, das ist der Job vom studierten Geograf Can Darms. Unter anderem ist die Stimme vom Bündner auch im Lawinenbülte am Radio zu hören. Der Luca Laube hat den Lawinenprognostiker zu Davos getroffen und mit ihm über seine Faszination für den Schnee geredet.
Die Gendarmen, Sie haben vorher gesehen, Sie sind ein bisschen am Hinken. Sie haben einen Unfall gehabt. Was ist passiert?
Ja, ich bin gestern ein bisschen blöd die Stegen runtergefallen. Aber Gott sei Dank ist es nicht so schlimm. Man konnte es röntgen und man hat gesehen, dass nichts gebrochen ist. Und ich kann sicher demnächst wieder auf die Ski.
Sie sagen, Sie gehen auch auf die Ski. Ist das, muss man das, wenn man Lawinenprognostiker ist?
Ich denke schon, es ist sehr wichtig, dass auch wir, obwohl wir hier einen vollen Bürojob haben, natürlich, wenn wir in der Prognose arbeiten, ist es sehr wichtig, dass wir auch viel im Gelände unterwegs sind, dass wir eine gute Vorstellung haben von der Situation. Und ich muss auch mir persönlich muss sagen, mir fällt es viel einfacher, um die Situation zu analysieren, wenn ich auch selber gesehen habe, wie sich es draussen verhält.
Sie sind selber auf Patrouille jahrelang, haben auch einen eidgenössischen Sprengausweis, also einen Mann vor Front.
Ja, genau. Also ich habe eigentlich, bevor ich ans SLF gekommen bin, habe ich neben dem Studium bei der Bergbahn zu Lags gearbeitet, im Piste- und Rettungsdienst. Eben zum einen dort die Rettung gemacht, aber was mich dort natürlich am meisten interessiert hat, ist die Lawinensicherung vor Ort.
Aus was hat die Arbeit bestanden?
Das ist eigentlich hauptsächlich darum gegangen, um die Lawinengefahr in den einzelnen Hängen beurteilen. Und eben im Notfall dann auch können, also im Notfall, oder wenn man einfach von der Situation her gesehen hat, es ist jetzt heikel oder es hat Schnee gegeben, es hat eingeblasen, dass man halt einfach auch künstlich Lawinen ausgelöst hat.
Wie hat sich die Arbeit unterschieden zu dem, was Sie jetzt machen?
Im Skigebiet war es eigentlich so, dass ich habe dort die einzelnen Hänge beurteilt und dort müssen schauen, ja, was müssen wir machen, braucht es irgendeine Aktion von uns? Und da ist es natürlich mit unserer Genauigkeit, die wir hier haben, aufgrund der Messdaten, ist es so, wir können nicht mehr als eine Regionalprognose machen. Oder wir können hier von Davos aus dem Büro nicht den Einzelhang irgendwo in einem Skigebiet oder auf einer Tour beurteilen. Das müssen die Leute, die wirklich draußen unterwegs sind, die in der Skigebiet auch die Verantwortung haben, das müssen die vor Ort machen. Was wir können machen, ist die regionale Lawinengefahr einschätzen. Wir können sagen, was im Moment das Problem ist. Und wir können zum Teil auch in den höheren Stufen auch Handlungsanweisungen geben für die Sicherungsdienste.
Also es ist wirklich auch ein bisschen ein Bürojob, was Sie jetzt machen. Zieht Sie da nicht ab und zu noch ein bisschen raus, dass Sie sagen, jetzt wäre ich vielleicht lieber draussen?
Ja, es ist schon so. Es ist sehr bürolastig, eigentlich, der Job, den wir hier haben. Aber man hat ja Gott sei Dank auch immer wieder Dienstfreitage oder mal eine Ausbildung. Wenn man selber natürlich Freude daran hat, denke ich, ist nicht so ein Problem, kommt man schon noch genug raus.
Wie sieht denn die Arbeit hier am SLF aus? Das ist vor allem am Computer sitzen.
Ja, richtig. Also wenn man im Bulletin-Dienst ist, dann geht es natürlich darum, dass man die Situation laufend analysiert. Wir machen im Winter ja zweimal täglich eine Einschätzung, am Morgen um 8 Uhr und am Abend um 5 Uhr. Und wir haben ein relativ gutes ausgebautes Netz, sei es zum einen mit automatischen Stationen, zum anderen auch mit Beobachtern, die wir in der ganzen Schweiz verteilt haben. Und das sind sehr viele Daten, die zusammenkommen. Das braucht Zeit, dass man die alle kann analysieren kann, dass man einen guten Überblick hat über die Situation. Darum, wenn man eigentlich im Bulletin-Dienst drin ist, ist man natürlich sehr stark ans Büro und an den Computer angebunden.
Aber es klingt jetzt relativ einfach. Sie müssen schon Ahnung haben von dem, was läuft.
Ja, das ist natürlich so. Viele Leute haben immer das Gefühl, es gehe auf Knopfdruck, dass wir da schnell Gefahrenstufen rausgeben können für ein Gebiet. Es ist effektiv so, wir kriegen da viele Daten, aber die ganze Analyse, das läuft alles sozusagen im Hirn vom Prognostiker ab. Darum ist es auch sehr wichtig, dass wir diese Einschätzung auch immer mindestens noch mit jemandem vom Team diskutieren. Wir sind immer mindestens zweiten im Dienst. So kann man eigentlich Fehler probieren zu beheben oder man merkt auch in der Argumentation, wo man selber noch Unsicherheiten hat.
Gibt es da Zweifel?
Zweifel gibt es immer wieder. Es ist natürlich nicht schwarz-weiß, die Materie, Schnee und Lawinen. Wir sind da häufig in einem Übergangsbereich. Wir arbeiten ja mit den 5 Stufen, die europäisch genormt sind. Und wenn man natürlich mit wenig Stufen schafft, ist es klar, man muss in die einzelnen Stufen relativ viel reinpacken. Durch das sind die Stufen auch sehr unterschiedliche Ausprägungen. Das geht dann natürlich schon ein bisschen ins Detailwissen rein. Das ist da etwas, was eher die guten Leute dann überhaupt herauslesen können. Aber auch wenn jemand zwischen der Gefahrenstufe rein aus unserer Sicht gesehen kein grosser Unterschied mehr besteht, ist natürlich gegen aussen in der Kommunikation ein sehr grosser Unterschied, ob man jetzt ein Gebiet orange, das heisst erheblich oder mäßig gelb einfärbend.
Sie müssen dann da schon schauen, dass Sie die Leute erreichen, dass Sie eine Sprache reden, die die Leute verstehen.
Das ist ganz klar so. Darum haben wir jetzt auf diesen Winter unsere Produkte erneuert. Wir haben nämlich gesehen, dass wir im grafischen Bereich schon ein bisschen Aufholbedarf hatten. Und jetzt haben wir in Zukunft, also ab dem Winter, haben wir eine interaktive Gefahrenkarte auf dem Netz, als auch auf den Smartphones, das heisst auf iPhone und Android. Und auf dieser interaktiven Gefahrenkarte kann man reinzoomen, man kann sich durch das besser orientieren und plus kann man mit einem Klick in die Region eigentlich nur die Informationen abrufen, die einem auch wirklich interessiert, die vor allem relevant ist. Man muss die nicht mehr in einem Text suchen, sondern man kann sie direkt rausholen.
Also es ist so ein Kärtchen mit verschiedenen Farben, wo man dann gerade sieht, was, wie hoch das die Lawine gefahren ist.
Genau, man sieht in der ersten Stufe einfach die Gefahrenstufe, also die Farbe, die eingefärbt ist. Und je mehr, dass man ins Detail will, je mehr, dass man klickt, desto mehr Informationen kriegt man auch. Und das ist natürlich in Abhängigkeit von der Zeit, die man will aufwenden und auch vom Wissen, das man hat.
Jetzt ist ja auch sehr eine verantwortungsvolle Aufgabe, was Sie da machen. Die Leute richten sich nach dem. Macht man sich da auch Gedanken, wenn man hört, oh, jetzt ist letztes Wochenende wieder eine Lawine ab?
Ja, das ist natürlich klar. Wir erfahren, zumindest von den meisten Lawinenabgängen, erfahren wir, wenn Personen beteiligt sind. Und es ist natürlich immer, man fragt sich das sofort, wenn man jetzt beispielsweise in einer tiefen Gefahrenstufe ist, eben sofort muss man sich das schon überlegen, ist jetzt das falsch gewesen oder nicht. Wobei man da ganz klar muss sagen, es herrscht da ein bisschen eine falsche Vorstellung. Wir haben nämlich auch in tiefen Gefahrenstufen können wir Lawinen haben, das ist nicht ausgeschlossen. Und da kommt häufig die Rückfrage von den Medien, bei einem Unfall bei Gefahrenstufenmäßig, wieso ist es denn nicht erheblich gewesen?
Und was sagen Sie denn in so Situationen?
Ja, also zum einen ist es natürlich eben nach wie vor, es ist wieder das Gleiche, wie ich vorher gesagt habe, es ist eine Regionalprognose. Und was im Einzelhang ist, das ist immer eine andere Geschichte. Also es sind in der Regel nicht grosse Abweichungen, aber das muss man einfach lokal beurteilen. Zusätzlich muss man auch sagen, wenn man selber viel zu Berg geht, dann weiß man eigentlich, über Umfälle kann man nicht urteilen, wenn man selber nicht dabei war oder wenn man nicht vor Ort war.
Gibt es denn da zum Teil auch Situationen, wo Sie sagen, ja, das ist vielleicht ein bisschen blöd, weil wir die Leute nicht erreichen?
Nein, also ich denke jetzt vor allem auch mit dieser Produkterneuerung, die wir jetzt gemacht haben, ist es für uns nicht mehr so schwierig, wie es sicher früher war, um die Leute zu erreichen. Wir haben jetzt ein lässiges Produkt, das auch Spass macht zum Anschauen. Und ich denke, dass wir mit dem vor allem auch junge Freerider besser erreichen können, weil wir etwas geschaffen haben, was sie auf ihrem Smartphone, das sie sowieso dabei haben, können vor Ort eigentlich anschauen.
Das Freeriden, also zu fahren im Tiefschnee, das ist ja so ein bisschen eine spezielle Sache. Man sagt immer, es ist eigentlich gefährlich, aber ein Haufen machen es dann gleich. Auf was muss man achten?
Ja, es ist eben, das ist so, wie Sie gesagt haben, es ist komplett unterschiedlich zu dem, was man eigentlich macht, wenn man im Skitourenbereich unterwegs ist. Oder? In der Regel sind da sehr viele Leute auf engem Raum. Es ist ein sehr grosser Stress, weil jeder will die erste Spur haben in einem schönen, unverspurten Hang. Und eben da ist sicher Taktik sehr wichtig. Sprich, man muss sich auch da gut vorbereiten am Abend daheim. Man muss eine Vorstellung haben vom Lawinenproblem, das man im Moment hat. Und man muss eigentlich, wir sagen immer, man muss sich eigentlich schon bewusst sein, wenn man am Morgen ins Bähnchen einsteigt, was man heute fährt und was man nicht fährt. Weil wenn man oben am Hang ist, dann ist der Entscheid gefällt. Dort kehrt in der Regel niemand mehr um.
Wo ist denn da die grösste Gefahr?
Ja, die grösste Gefahr ist, denke ich, zum einen, dass man sich verleiten lässt durch andere, wo eben, mir ist vielleicht oben am Hang, wir diskutiert, ja, sollen wir nicht, fährt erst natürlich vorbei, leitet eine super Spur, es passiert nichts, dass man sich halt auch selber auch recht unter Druck setzt. Und darum, sagen wir, ist es wichtig, dass man den Entscheid möglichst vorher fällt.
Aber bei Ihnen selber hat es auch schon Situationen gegeben, wo Sie gesehen haben, dass es brenzlige Situationen gibt?
Ja, ganz klar, man ist natürlich auch dann unterwegs, wenn es nicht so günstig ist, aber man muss dann halt einfach die entsprechenden Schlüsse ziehen und halt auch mal umkehren. Und auch wenn man sieht, die anderen Leute fahren, dann muss man halt sagen, für mich ist es jetzt im Moment heiß, ich kehre da um. In der Regel passiert nichts, oder? Und am Abend denkt man dann, vielleicht hätte ich gleich gehen können. Aber ich denke, wenn man lange leben will, ist es sicher ein guter Entscheid, um eben einmal umzukehren.
Haben Sie da in Ihrem Dienst, wo Sie vor Ort waren, wo Sie am Berg waren, Situationen erlebt, wo Sie den Kopf geschüttelt haben?
Ja, das gibt es natürlich immer wieder. Und es ist auch so, in den Skigebieten, in der Sicherung, oder? Sobald man eigentlich eine Anlage auftut, dann muss man damit rechnen, dass sämtliche Absperrungen, die werden einfach kategorisch missachtet. Das ist einfach so und das wird alles verfahren. Darum sagt man sich eigentlich so in den Sicherungsdienst, wenn in der ersten halben Stunde nichts passiert, dann ist das Problem gelöst, weil dann ist alles gefahren. Oder? Wichtig ist einfach aus rechtlicher Sicht, dass man die Gebiete super abgesperrt hat, wo man nicht will, dass die Leute runterfahren. Und sonst ist es in der eigenen Verantwortung von jedem. Das wird etwa ein bisschen falsch verstanden in den Medien auch, dass man sagt, ja, jetzt ist wieder da ein tödlicher Unfall gewesen in einem Skigebiet. Es ist ganz klar, die Leute im Skigebiet, die müssen nur die Hänge auch sichern, die Pisten, die offiziell markiert sind, fördern. Oder? Und darum muss man auch nur diese Pisten zutun, wenn man sagt, da ist jetzt eine Lawinengefahr vorhanden, man will nicht, dass die Leute auf dieser Piste runterfahren. Wenn natürlich Leute nachher gleich fahren, dann ist das in ihrer eigenen Verantwortung. Und halt auch mit dem ganzen Variantengelände, oder? Man kann auch nicht den Berg einfach völlig abhaken und sagen, ja, da darfst du jetzt nie mehr fahren. Man hat dort die Tafel her und sagt, das ist heute Lawinengefahr. Und die gilt für das freie Gelände und nicht auf der Skipiste. Und da muss halt jeder selber entscheiden, ob er geht oder nicht. Aber ganz klar ist nachher, das Skigebiet ist nachher schlecht in den Medien, wenn irgendetwas passiert ist. Und das eigentlich zu Unrecht.
Haben Sie da schon so ein Beispiel im Kopf?
Ja, seit in der Zeit, in der ich im Skigebiet geschafft habe, hat es auch Lawinenunfälle gegeben. Wobei man muss jetzt da sagen, gerade in diesem Beispiel, dass eigentlich die Medien da sich relativ ruhig verhalten. Und das ist wirklich etwas, wo ich denke, das muss man noch so ein bisschen lernen, dass es einfach auch dazugehört. Weil im Vergleich zu früher sind da natürlich extrem viele Leute unterwegs. Oder? Also, ich sage jetzt mal ein bisschen böse gesagt, sind wahrscheinlich fast mehr Leute neben der Piste als auf der Piste unterwegs. Mit diesen neuen Ski ist es auch keine Sache mehr. Da kann auch jemand einen Tiefschnee fahren, der das grundsätzlich nicht so gut beherrscht. Oder? Und wenn man die grossen Mengen natürlich anschaut, die da abseits von der Piste unterwegs sind und dann gleichzeitig die Unfallzahlen anschaut, dann ist man da natürlich schon in einem sehr tiefen Bereich mit dem Unfall. Und da muss man sagen, da wird auch sehr ein guter Job gemacht in diesen Skigebieten vor Ort. Und ich habe auch das Gefühl, dass die jungen Freerider, oder, die haben immer so ein bisschen schlechter Ruf gehabt, von wegen, die haben ja keine Ahnung und die sind nicht ausgerüstet. Ich meinte, das hat sich in den letzten Jahren schon auch so ein bisschen geändert. Die sind sehr gut ausgerüstet, die sind auch gut auf den Ski unterwegs. Und ich habe so das Gefühl, die verstehen mehr von Lawinen, als etwa einer von uns meint.
Also die Leute sind nicht eigentlich leichtsinnig?
Nein, also ich denke, man muss ein bisschen unterscheiden. Die Ersten, die hängen runterfahren, die wissen in der Regel relativ gut, was sie tun. Oder? Das Problem ist dann halt einfach all die Spuren sehen und dann das Gefühl haben, sie müssen hinten anfahren. Aber in der Regel so die Ersten, die Spuren legen, die wissen in der Regel schon, was sie tun. Das sind meistens die guten Einheimischen.
Sie selber sind nicht von Davos, Sie sind von Ruschein im Bündner Oberland. Das ist eine kleine Gemeinde, geht aber bis fast 2000 Meter hoch. Wie hat da Ihre Herkunft, Ihre Berufswahl beeinflusst?
Ja, ich denke, das hat schon relativ früh angefangen. Wir haben natürlich können vom Skigebiet zu Lags aus mit der Ski bis oben ans Haus herfahren. Durch das bin ich schon sehr früh auf der Ski gestanden und habe eigentlich sehr früh Freude gehabt an dem. Und spätestens nach einem Lawinenwinter 99, als ich all die Bilder gesehen habe, habe ich dann eigentlich gewusst, dass ich will voll auf die Richtung setzen.
Das sind ja eigentlich zum Teil schlimme Bilder gewesen.
Das ist so, aber mich hat die Naturgewalt extrem fasziniert und ich habe mir gesagt, ich will in dem Bereich, ich will da selber etwas lernen, ich will in diesem Bereich mitwirken. Das hat mich einfach so beeindruckt.
Ist die Faszination auch heute noch da?
Ja, die ist ganz klar heute nach wie vor. Das ist kein bisschen weniger als vorher und ich freue mich auch schon einmal im Herbst, so sehr früh schon auf den Winter und kann es eigentlich auch jetzt kaum erwarten, um den richtig loszulassen.
Sagt der Davoser Lawinenspezialist Can Darms. Mit dem Gerät hat Luca Laube. Das ganze Gespräch können Sie auch im Internet nachlesen. Regionaljournal.ch ist die Adresse.
Sport regional.
St. Gallen schließt die erste Saisonhälfte auf dem dritten Platz ab. Das trotz der 0-1-Niederlage zu Basel. Und der Beachvolleyballer Patrick Heuscher weiss nicht, wie es mit ihm weitergehen soll. Ostschweizer Schneesportler konnten auf internationaler Ebene überzeugen und für gute Resultate sorgen. Sie stehen am Anfang des sportlichen Wochenendüberblicks von Fritz Bischof.
Je einen dritten Platz hat es für einen Toggenburger und einen Toggenburger gegeben. Marian Kaufmann Abterhalden fährt in der Weltcup Abfahrts Lake Louise aufs Podest.
Ja, also ich habe es von mir schon erwartet, aber Trainings haben es auch gezeigt, dass etwas da wäre, aber es ist einfach nie einmal aufgegangen und jetzt ist es, glaube endlich mal aufgegangen.
Der Simon Ammann fliegt im finnischen Kusama auf den dritten Platz.
Es war sehr schwierig vom Wind, die Überzeugung hat es gebraucht und auch ein bisschen Geduld und man muss es einfach sich erkämpfen, der Erfolg jetzt. Und ich glaube, es wird dann diese Saison nicht das einzige Mal, wo es so war. Von dem her war es ein guter Tag für mich.
Mit einer starken Leistung hat Dario Colonia zum Abschluss von der Minitour zu Kusama aufgewartet und sich vom 8. noch auf den 4. Platz verbessert.
Gut gelaufen, viele Positionen können gut machen und ja, das war sicher ein gutes Zeichen gewesen, dass es wieder besser läuft.
Kein Grund zum Jubel hat der FC St. Gallen nach der 0-1-Niederlage zu Basel gehabt. Das vor allem wegen einem umstrittenen Penalty-Goal von der Basler. Der St. Gallen-Trainer Jeff Saibene hat aber die gute bisherige Saisonbilanz mit dem dritten Zwischenrang in den Vordergrund gestellt.
Ja, unterm Strich sind wir sehr zufrieden. Mit dem hat niemand können rechnen und so gesehen ist es sicher positiv. Schade, dass wir mit der Niederlage die Hinrunde beenden.
Im Eishockey der Nationalliga A ist Davos dank dem 4-3 gegen Biel als 8. wieder über dem Strich. Die Rapperswil-Jona Lakers sind trotz dem 1-0 gegen die SL Tigers als 10. noch immer drunter. Der Michel Riesen.
Ich glaube, wichtig ist für uns, dass wir mit einem 0 können vom Eis gehen. Ich meine, wir haben mit Abstand am meisten Goal bekommen in dieser Liga. Das trotz einem guten Goal.
Im Handball von der Nationalliga A gewinnt St. Ottmar beim RTV Basel 34-28 und Grossau schlägt EFA 27-25. Im Volleyball von der Nationalliga A verliert der zweite Nevels gegen den dritten Amriswil 1-3. Die Grossauer Kunstturnerin Julia Steigruber wird beim Pokal vom Deutschen Turnerbund Stuttgart im Mehrkampf dritte.
Der Frauenfelder Patrick Heuscher ist einer der erfolgreichsten Beachvolleyballer der Schweiz. Jetzt, nach 12 Jahren als Profi, steht der 35-jährige Thurgauer aber vor einer ungewissen Zukunft. Der Fritz Bischof hat mit dem Thurgauer zurück, aber auch vorher geschaut.
Patrick Heuscher, 2004 Olympische Spiele, Athen, Bronzemedaille. Was ist von dort her geblieben?
Ja, ich glaube, so ein Erlebnis, eine Olympiamedaille zu gewinnen, das bleibt im Herzen. Also es ist etwas Riesiges, wo ich eigentlich davon träumte, es nochmal zu schaffen, aber es ist immer schwieriger geworden. Und ich habe gemerkt, dass es wahnsinnig viel Glück braucht, eine Medaille zu gewinnen. Und im Nachhinein, das dritte Mal jetzt war, habe ich gemerkt, was das eigentlich bedeutet, so eine Medaille zu gewinnen.
12 Jahre Beachvolleyball-Profi, ein von den ersten eigentlich, wo die Sport so ein bisschen in die Öffentlichkeit gebracht hat. Olympische Spiele in London, 9. Platz. Wenn Sie jetzt die Zeitspanne so Revue passieren lassen, was geht durch den Kopf?
Ich hatte eine riesige Chance gehabt, dass ich eigentlich mit der Sportart zusammen wachsen konnte. Wenn ich denke, wie ich früher Beachvolleyball gespielt habe, mehr oder weniger, haben wir ohne Budget, ohne Trainer, man ist einfach gegangen auf die Tour und hat dort einfach das Beste versucht. Und heute ist das undenkbar.
Im Beachvolleyball sind Teams in der Schweiz neu gemischt worden und da hat es gewissermaßen für sie keinen Platz mehr gehabt. Hat das ein bisschen wehtun?
Also es war meine Entscheidung gewesen, dass ich noch nicht weiss, was ich will. Ich glaube, dass ich gut jemanden finden würde, auch jetzt noch. Also dort bin ich sehr selbstbewusst eigentlich, wenn es nicht um das geht, dass ich das Gefühl habe, wenn ich wirklich spielen will, dann finde ich einen, der gut ist, der mit mir zusammenspielt. Ich kann einfach niemandem versprechen, dass ich wirklich weitermache und dann müssen sich alle anderen müssen sich organisieren und die haben das jetzt auch gemacht. Und ich muss jetzt halt schauen, oder? Das ist die Konsequenz daraus. Ich kann nicht jemanden anlügen und sagen, ich mache ganz sicher, aber ich bin nicht sicher. Und darum ist jetzt halt die Situation, dass ich immer noch nicht ganz sicher bin, was ich will.
Aber vom Verband aus hat es doch geheißen, der Patrick Heuscher hat unsere Planung im Hinblick nächste Olympische Spiele Rio de Janeiro, hat er keinen Platz mehr.
Das ist ja so, aber das ist eigentlich von mir aus gekommen, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Ja, ich denke, der Moment zum Aufhören, der kommt dann irgendwann, ist vielleicht nicht gerade jetzt, aber spätestens in 2 Jahren.
Was muss denn jetzt darum stimmen, dass Sie nächste Saison auf der Profitour wieder dabei sind?
Ja, es geht glaub, mehr ein bisschen um andere Sachen. Ich glaube, ich muss mir im Klaren werden, was ich nachher in Zukunft mache. Es ist nicht ganz einfach. Jetzt bin ich 35, ich habe ein Psychologiestudium, das ich angefangen habe, aber nicht abgeschlossen. Das Einzige, was ich eigentlich habe, ist eine Matura. Ich bin zwar selbstständig gewesen, ich glaube, ich habe ganz, ganz viel gelernt, oder? Aber nichts auf Papier. Und ich bin eigentlich im Moment ein bisschen zum Auszuspüren, was hat das eigentlich für einen Wert auf dem Arbeitsmarkt. Und man muss schon merken, es ist nicht so einfach für jetzt uns Athleten, um den Sprung nachher zu schaffen in die Privatwirtschaft. Ich bin jetzt in einem Prozess, in dem ich eigentlich da auslote, wo habe ich Möglichkeiten und wo nicht. Und wenn ich merke, dass ich in diesem Prozess noch mehr Zeit brauche, dann werde ich wahrscheinlich noch weiterspielen. Ich hoffe aber, dass ich vielleicht auch Antworten finde für mich. Und dann kann es auch spannende neue Sachen geben.
Ist auch eine gewisse Ernüchterung, dass man sagt, ich habe jetzt 12 Jahre Sport getrieben. Wo stand ich jetzt?
Ja, ernüchternd. Man muss es eigentlich für sich selber machen. Man darf auch nicht zu fest zu viel erwarten, glaube ich, von rundherum. Ich habe immer so gelebt, dass ich jetzt auch finanziell mag die nächsten paar Jahre durchstehen. Aber es ist schon so, ich glaube, in den Schweizer bedeutet der Spitzensport nicht allzu viel. Also man merkt das ja schon eigentlich in der Unterstützung oder in den Möglichkeiten, die meisten Sportler in der Schweiz haben, im Vergleich zum Ausland, da sind wir sehr, sehr schlecht bei den Leuten. Also da einfach was uns das wert ist, oder? Und das Gleiche gilt dann, glaube ich, schon auch noch in der Berufswelt, dass man das Bild, das man hat als Sportler bei den anderen, ist sehr unterschiedlich. Also das variiert von, ja, der Heuscher, der hat jetzt einfach 12 Jahre ist in der Badhose rumgelaufen. Oder? Das ist das eine Extrem. Aber das andere ist eigentlich, dass wir das mit einer sehr, sehr hohen eigenen Verantwortung machen, dass wir das ganze Marketing machen, dass wir selbstständig sind, dass wir uns immer selber organisieren müssen. Ja, das sehen viele nicht.
Das heisst, der Sportler in der Schweiz ist vor allem ein Einzelkämpfer.
So wie ich angefangen habe, bin ich ganz, ganz klar ein Einzelkämpfer gewesen und alles müssen selber machen. Ich glaube, die Strukturen werden immer besser. Jetzt zumindest jetzt im Volleyball stimmen die Strukturen langsam. Aber ich denke, der Übergang vom Spitzensportler in die Berufswelt, der ist in der Schweiz nicht ganz einfach.
Was wäre denn die Wunschvorstellung für die nächsten 1-2 Jahre?
Für mich persönlich wäre wirklich das nächste Ziel, dass ich das Ziel habe, wann ich genau werden will. Also, dass ich mehr so ein Ziel für mich habe, ja, in 15 Jahren möchte ich das und das sein. Und das habe ich noch nicht. Oder? Dort bin ich noch ein bisschen schwammig. Und wenn ich glaube, das habe, dann weiss ich wieder, was ich machen kann, wo ich hingehen muss. Ja, von dem her brauche ich jetzt einfach noch ein bisschen Zeit.
Das meint der Beachvolleyballer Patrick Heuscher, der sich nicht im Klaren ist, wie es mit ihm sportlich und beruflich weitergehen soll. Noch zwei aktuelle Resultate. Kurz vor Schluss führt Ambri gegen die Rapperswiler Iona Lakers mit 4-3 und im Fußball schlägt GC im Stadtderby der FCZ mit 1-0. Es ist 5:05, Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz und dann nochmal die wichtigsten Meldungen vom Tag. Der Bischof Vitus Huhn unterzeugt wegen umstrittenen Beitrag an die Beratungsstelle Adebar vor Gericht. Der Bischof weigert sich, die 15'000 Franken zu zahlen, weil Adebar auch abtreibungswillige Frauen beratet. Der Kappelerhof Zibna Kappel ist am Ende. Wegen dem schlechten Geschäftsgang musste das grösste Tagungszentrum des Toggenburg schliessen. 22 Personen verlieren ihre Stelle. Wir kommen zum Wetter mit dem Thomas Kleiber von SF Meteo.
Heute Nacht tut es noch da und dort schneien und es kühlt auf minus 5 Grad ab. Morgen Morgen hat es zuerst noch Wolken rum, dann wird es eine kurze Zeit freundlich, aber dann kommen schon wieder neue Wolken und die bringen Schnee. An den meisten Orten fängt es am Nachmittag an schneien, zum Teil erst gegen den Abend hin. Der Schnee bleibt auf der Strasse wieder liegen und so könnte es dann auf den Feierabendverkehr an vielen Orten doch wieder rutschige Strassen geben. Die Temperaturen liegen morgen Nachmittag an den meisten Ortschaften zwischen Bodensee und etwa 1000 Meter zwischen 0 und 2 Grad. Zu Rosa oben gibt es minus 5 Grad. In der Nacht auf den Dienstag wird aus dem Schnee unterhalb von 1200 Meter lokal auch Regen. Speziell in der Ostschweiz kann das der Fall sein, im Thurgau zum Beispiel. Dann am Dienstag ist es wechselhaft, es wird immer wieder regnen und schneien und die Schneefallgrenze sinkt wieder überall auf 500 Meter runter. Die Temperaturen liegen am Nachmittag dann um die 3 Grad.
Der Thomas Kleiber. Und das war das Regionaljournal Ostschweiz. Die nächsten Nachrichten aus der Region gibt es morgen um 6:30 Uhr, hier auf DRS1. Am Mikrofon verabschiedet sich der Peter Draxler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.